Willkommen beim New Creation TV Podcast von Joseph Prince. Wir glauben, dass Gott heute eine besondere Botschaft für dich hat. Viel Spaß mit der Predigt.
Also sagte ich dem Herrn meine unbedeutende Meinung. Ich sagte, Herr, es wäre doch viel einfacher, wenn du gesagt hättest, das Brot ist mein Leib, der für euch gebrochen wird, damit ihr geheilt werdet. Warum hast du das nicht gesagt, Herr? Es wäre so viel einfacher. Und der Herr antwortete mir, weil ich möchte, dass meine Leute in meinem Wort forschen. Diejenigen, die den meisten Hunger haben, werden am meisten gesegnet. Ist das Gottes Art? Ja. Ich will Ihnen etwas sagen. Sie wissen, dass Jesus in Gleichnissen sprach. Wissen Sie warum? Am Anfang sprach Jesus nicht in Gleichnissen. Erst als die Juden ihn als Messias ablehnten, sprach er schließlich in Gleichnissen. Er sprach in Gleichnissen, um die wunderbaren Wahrheiten vor denen zu verbergen, denen es gleichgültig ist und die keinen Hunger danach haben. Aber den anderen wird er diese Wahrheiten enthüllen. Und da sagen einige Motivationsprediger, selbst Jesus hat in Gleichnissen gesprochen, um zu veranschaulichen, was er sagen wollte. Falsch. Jesus sprach in Gleichnissen, um die wunderbaren Wahrheiten vor denen zu verstecken, die keinen Hunger danach haben. Deswegen kamen die Jünger zu ihm, nachdem er ein Gleichnis erzählt hatte, und sagten, bitte erkläre uns das Gleichnis. Und dann sagte Jesus, euch ist es gegeben, die Geheimnisse des Himmelreiches zu verstehen. Ich sage es in den behutsamen Worten von Jesus. Werft eure Perlen nicht vor die Säue. Das sind die Worte von Jesus in der Bergpredigt. Mit anderen Worten, gebt das Wertvolle nicht den Menschen, die es nicht zu schätzen wissen. Amen. Sehr gut, Pastor Prince. Halleluja.
Amen.
Amen. Jesus versteckte also die wunderbaren Wahrheiten vor den Leuten, denen sie gleichgültig sind und die keinen Hunger danach haben. Ich hätte ihm ja geraten, es so zu sagen, wie es ist. Aber er möchte den Segen der Gesundheit und Heilung denen schenken, die danach hungern. Denen, die bereit sind, die Bibel zu studieren. Denen, die in der Bibel nach ihm suchen. Sind sie nicht froh, das zu hören? Nur weil jemand am Abendmahl teilnimmt, bedeutet das also nicht, dass er Wunder erlebt. Aber ich werde Ihnen zeigen, wie Sie Wunder erleben, denn das ist Gottes Wille für Sie. Bekomme ich ein lautes Amen, Freunde?
Amen.
Zunächst einmal muss uns klar sein, dass Jesus am Kreuz unsere Krankheiten getragen hat. Wir wissen, dass er unsere Sünde getragen hat. Das ist allen klar. Aber er hat mit seinem Opfer auch für unsere Heilung gesorgt. Schauen wir hierher. In Jesaja 53, Vers 4 steht, fürwahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Lassen Sie mich Ihnen etwas sagen. Der übersetzte Text ist nicht vom Heiligen Geist inspiriert, nur der originale griechische Text. Daraus sind all die verschiedenen Versionen entstanden, wie die chinesische Übersetzung, die tamilische, die holländische und die norwegische Bibel und so weiter. All diese Versionen und Übersetzungen sind nicht vom Heiligen Geist inspiriert. Die Bibel in der Originalsprache aber schon. Der hebräische Text im Alten und der griechische Text im Neuen Testament sind vom Heiligen Geist inspiriert. Und jedes Wort ist von Gott eingegeben worden, unsere Übersetzungen nicht. Man muss also manchmal wissen, was da im Original steht. Hier heißt es zum Beispiel im Original, fürwahr, er hat unsere, das ist Altes Testament. Und im Hebräischen steht hier Koli. Wenn Sie heute einen jüdischen oder israelischen Freund fragen, der Hebräisch spricht, was Koli heißt, dann wird er sagen, Krankheiten. Er trug unsere Krankheiten und unsere Schmerzen. Makov. Was heißt Makov auf Hebräisch? Schmerzen.
Amen.
Manchmal wird das hier falsch übersetzt, aber es ist wichtig, dass sich die Übersetzung am Originaltext orientiert. Ich möchte Ihnen nicht vorschreiben, welche Bibel Sie verwenden sollen. Nehmen Sie die, die Sie wollen. Ich bin sicher, wenn Sie ein hungriges Herz haben und den Heiligen Geist bitten, Sie zu lehren, dann werden Sie in Ihrer stillen Zeit in nur wenigen Versen sehr viel geistliche Nahrung finden. Aber Sie kommen noch zum Gottesdienst, um Ihrem von Gott eingesetzten und begabten Pastor oder einem anderen Prediger zuzuhören und den ganzen Rat Gottes zu erfahren. Nicht böse sein. Ich weiß, dass einige von Ihnen diese Übersetzung besonders lieben und andere jene. Die einen mögen eher schriftgetreue Übersetzungen, die anderen lesen lieber eine moderne Fassung. Es kommt nicht darauf an, welche Version Sie benutzen, sondern dass Sie sie verstehen. Aber vergessen Sie nicht, dass nur der Originaltext vom Heiligen Geist inspiriert ist. In der Elberfelder Übersetzung wird es an dieser Stelle so ausgedrückt. Jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen, und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Sehen Sie das? Das sollte wohl reichen. Wie viele von Ihnen glauben der Bibel? Ist es nicht toll, dass die Bibel sich selbst erklärt? Im Matthäus-Evangelium zitiert der Heilige Geist Jesaja. Matthäus schreibt durch den Heiligen Geist. In Matthäus 8, Verse 16 bis 17. Als es aber Abend geworden war, brachten sie viele Besessene zu ihm. Und er trieb die Geister aus mit einem Wort und heilte alle Kranken. Damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja gesagt ist, der spricht, und das ist der Vers, den wir gerade in Jesaja gelesen haben. Er hat unsere Gebrechen weggenommen und unsere Krankheiten getragen. Es geht hier um Jesus, der körperliche Krankheiten heilte.
Amen.
Der Teufel gibt seit 2000 Jahren sein Bestes, um die Kirche hinters Licht zu führen, damit ihr Leben auf dieser Erde abgekürzt wird. Vielleicht sagen Sie, das ist doch gut, Pastor Prince, dann bin ich im Himmel. Wenn Sie im Himmel sind, können Sie auf der Erde nichts mehr bewirken, verstehen Sie? Wenn Sie im Himmel sind, wird niemand mehr durch Ihr Zeugnis gesegnet und niemand durch Ihre Hilfe gerettet. Wir brauchen Menschen, die lebendig und mit allen Segnungen Gottes beschenkt sind, um in dieser Welt ein gutes Zeugnis für Jesus zu sein. Der Teufel will also ihr Leben abkürzen, weil er weiß, dass es auf ihr Zeugnis ankommt. Wie ich bereits letzte Woche gesagt habe, stellen Sie sich einen Jäger vor, der mit einem Repetiergewehr auf die Jagd geht und 5 Vögel schießt. Alle anderen fliegen weg. 3 sind verwundet, 2 sind tot. Zu welchen davon geht er? Zu denen, die verwundet sind. Die Toten lässt er liegen. Warum? Die kann er immer noch holen. Wichtig sind die, die noch leben. Der Teufel macht ihnen das Leben schwer, weil sie lebendig sind. Sie sind lebendig. Und solange sie lebendig sind, sind sie eine Gefahr. Verstehen Sie das?
Amen. Now.
Halleluja. Und jetzt gehen wir zurück zu 1. Korinther 11. Daraus können wir jetzt also schlussfolgern, ohne Gottes Wort zu vergewaltigen, was passiert, wenn wir den Leib des Herrn unterscheiden und wenn wir einen Unterschied zwischen dem vergossenen Blut und dem zerbrochenen Leib machen. Wir haben gesehen, dass der Leib zerbrochen wurde, um uns zu heilen. Sein Leib wurde zerrissen, um unsere wieder ganz zu machen. Wir können also sagen, wenn wir den Leib des Herrn unterscheiden, wird es unter uns viele Starke und Gesunde geben und viele werden lange leben.
Amen. Amen.
Wir können das sagen, ohne die Heilige Schrift zu vergewaltigen. Denn das bedeutet es. Das steckt hier drin.
Amen.
Leider ist heute vielen Gemeinden der Wert des Abendmahls nicht bewusst. Und sie unterscheiden auch nicht zwischen dem Leib, dem Brot und dem Kelch. Einmal sprach der Herr zu mir und zeigte mir Folgendes. Ich hatte das noch nie zuvor gesehen. Es ist wunderbar. Wir sagen Dinge wie: Wie kann so etwas Kleines wie ein Stück Brot und ein Becher und so etwas Einfaches wie Essen eine so große Bedeutung haben? Und der Herr sagte, all das Schlimme, das der Mensch erlebt, Krebs, Diabetes, Herzkrankheiten, hoher Blutdruck, Depressionen, sogar Armut und selbst der Tod, all das kam dadurch auf diese Welt, dass Adam vom falschen Baum aß. Ist es dann also nicht nur logisch, dass Gott uns durch den letzten Adam, durch Jesus Christus, ermöglicht, all das wiederzugewinnen, indem wir essen? Amen. Bekomme ich ein lautes Amen? Was Sie essen, wird zum Teil Ihres Körpers. Es wird zum Bestandteil Ihrer körperlichen Zusammensetzung. Wissen Sie, vor einigen Jahren, als ich anfing, dies verstärkt zu predigen, hatte ich ein paar Offenbarungen. Damals wusste ich noch nicht, was ich heute weiß. Wer von Ihnen ist froh, dass Ihr Pastor immer noch dazulernt? Aber ich wusste genug, um zu wissen, dass das Abendmahl nicht so ist, wie die traditionelle Kirche es darstellt. Also beschäftigte ich mich damit. Und schließlich, ich glaube, es war im Jahr 2003, fing ich an, jede Woche das Abendmahl zu feiern. Und in diesem Jahr geschah etwas Besonderes. Es war das erste Jahr, in dem über 1000 Leute von uns Israel besucht haben. Es war eine großartige Zeit. Wenn Sie damals auch nach Israel gefahren sind, erinnern Sie sich? Über 1000 Leute sind nach Israel gereist. Mal war es ein Bus voll, mal 3 Busse. Sie fuhren hin und zurück. Jede Woche kamen Leute aus unserer Gemeinde in Israel an. Es waren so viele, dass die israelische Regierung sich so sehr freute, dass sie jedem Besucher eine Auszeichnung gab. Und ich wurde ins Tourismusministerium eingeladen, um den Tourismusminister in seinem Büro zu treffen und seine Glückwünsche entgegenzunehmen. Ich weiß es noch, es war eine großartige Zeit. Und in dieser Zeit geschah die Geschichte mit Sue Wen. Erinnert sich noch jemand daran? Sie ist eine wunderbare Frau in unserer Gemeinde und war eine von denen, die nach Tel Aviv flogen. Vor dem Flug hatte sie Medikamente genommen. Ich glaube, sie hatte einen Infekt oder so etwas, die müde machten. Daher schlief sie auf dem Flug ein. Und wahrscheinlich hatte sie zu lange in der gleichen Position geschlafen. Wissen Sie, was eine tiefe Venenthrombose ist? Das Touristenklasse-Syndrom. Dabei werden die Venen verstopft, weil im Blut dicke Klumpen entstehen. Das ist gefährlich, wenn sie ins Herz oder ins Gehirn wandern. Es sind schon viele Menschen daran gestorben. Es ist lebensgefährlich. Und als Su Wen mit dem Flugzeug ankam, stand sie auf, ging ein paar Schritte und brach zusammen. Sie riefen einen Krankenwagen und auf dem Weg zum Krankenhaus in Tel Aviv hörte ihr Herz auf zu schlagen. Aber die Sanitäter konnten sie reanimieren. Als Su Wens Gruppe in Israel ankam, waren meine Pastoren und ich gerade woanders in Israel, relativ weit von Tel Aviv entfernt. Ich glaube, wir waren in Galiläa. War es Galiläa? Irgendwo dort. Wir waren mit unseren Frauen unterwegs und besuchten verschiedene Orte. Da kam der Anruf von einem unserer Gemeindemitglieder, was mit Su Wen passiert war. Wir machten uns große Sorgen, als wir hörten, dass es eine tiefe Venenthrombose war. Denn alle Fälle, von denen ich zu der Zeit gehört hatte, waren tödlich verlaufen. Versuchen Sie, sich in meine Lage zu versetzen. Manche von Ihnen wissen, wie die Geschichte ausging und sagen, preis den Herrn. Aber versuchen Sie einmal, sich in meine Lage zu versetzen. Man hört tiefe Venenthrombose und dass sie im Koma liegt. Ich wusste noch nicht, dass die Sanitäter sie reanimiert hatten. Versetzen Sie sich in meine Lage. Hätten Sie nach Brot und Wein gegriffen? Aber ich sagte zu den anderen, ich habe den Eindruck, dass ich nach Tel Aviv ins Krankenhaus fahren und für sie beten soll. Wer kommt mit? Und alle Pastoren sagten, wir kommen mit. Wir ließen unsere Frauen dort zurück und gingen zum Leiter der Reiseagentur, Schmulek. Er ist ein guter Freund von mir. Er ist übrigens auch gläubig. Ich sagte, Schmulek, ich will hinfahren und für sie beten. Gut, darf ich mitkommen? Und ich sagte, ich will das Abendmahl feiern. Kannst du uns ein paar Abendmahlsbecher ausleihen? Komm in mein Büro. Wir gingen in sein Büro und er holte die Becher und gab sie uns. Er besorgte auch Brot und alles andere. Und er sagte, ich will mitkommen und es sehen. Ich sagte, na klar, komm mit. Wir fuhren also hinunter nach Tel Aviv und gingen ins Krankenhaus. Sie lag in einem Einzelzimmer auf der Intensivstation. So schlimm war es. Und sie lag in einem tiefen Koma. Seit sie bewusstlos geworden war, war sie nicht wieder aus dem Koma aufgewacht. Ich ging zu den Ärzten und fragte, ob wir das Abendmahl feiern dürften. Die Ärzte sagten, wenn Sie etwas tun können, dann tun Sie es. Tun Sie, was Sie wollen. Wir gingen also in das Zimmer. Sie sah wirklich schlimm aus. Ihr Gesicht war ganz aufgedunsen und sie war überall an Schläuche angeschlossen. Später, als wir beteten, sagte Pastor Lawrence zu mir, Pastor Prince, ich kann sie nicht anschauen und beten, ich mache meine Augen zu, wenn du betest. Jesus sagte zwar, seid wachsam und betet, aber er sagte, ich muss die Augen zumachen. Ihr Mann war da, ihre Schwester und ihr Schwager waren da, sie waren alle dabei. Wir sagten ein paar ermutigende Worte zu ihnen. Und die ganze Zeit auf der Fahrt nach Tel Aviv und zum Krankenhaus flüsterte mir der Teufel zu, und was ist, wenn nichts passiert? Wenn ihr das Abendmahl feiert und nichts passiert? Wissen Sie, was Sie tun müssen, wenn der Teufel das zu Ihnen sagt? Wenn er sagt, und wenn sie stirbt? Dann antworten Sie, und wenn sie gesund wird? Dann werde ich für den Rest meines Lebens davon erzählen. Ich tue es immer noch, Halleluja. Wenn der Teufel sagt, und wenn du versagst? Dann antworten Sie, und wenn ich Erfolg habe? Dann werde ich dich verpetzen, du Lügner.
Amen. Amen.
Wir erleben also alle die gleiche Versuchung, zu zweifeln, rückfällig zu werden und nicht zu glauben. Zu sagen, wir haben für sie gebetet, nun müssen wir auf den Herrn vertrauen. Oder eine Erklärung finden. Aber wir glauben an das Abendmahl, auch wenn sie in einem tiefen Koma liegt, aus dem sie noch nicht aufgewacht ist und ein Einzelzimmer auf der Intensivstation hat, das nur für schwerste Fälle benutzt wird. Wir gingen also hinein und feierten das Abendmahl im Glauben an Gott. Dann sagten wir der Familie ein paar ermutigende Worte und fuhren wieder zurück. Am nächsten Tag bekam Pastor Lawrence einen Anruf, als wir im Bus saßen. Ich sah ihm ins Gesicht. Er war aschfahl und fragte, was? Pastor Lawrence kann ziemlich dramatisch sein. Was? Was ist passiert? Ich bekam Angst und sagte, Lawrence. Ich konnte nicht warten, bis er aufgelegt hatte. Was ist passiert? Und er sagte, die Ärzte machen sich große Sorgen, weil sie den Klumpen nicht finden. Verstehen Sie? Die Ärzte wollten alles unter Kontrolle haben. Sie hatten den Klumpen überwacht. Und nun hatten sie Angst, dass er ins Herz oder ins Gehirn gewandert war. Aber ich rief, Halleluja! Ich weiß, warum sie ihn nicht mehr finden. Und sie werden ihn nie mehr finden. Preis den Herrn! Nun, um es kurz zu machen, ein paar Tage später konnte Su Wen die Intensivstation verlassen.
Amen!
Amen, Halleluja! Und nicht allein das. Da sie ihre Rundreise verpasst hatte, reiste sie mit der nächsten Gruppe mit. Sie blieb in Israel und machte die Reise mit der nächsten Gruppe. Sie war glücklich und die israelischen Ärzte waren glücklich. Für sie war es ein solches Wunder, dass sie sie das Wundermädchen nannten. Es war ein Wunder. Selbst der Tourismusminister hatte davon gehört. Und mein Freund wurde ein glaubender Gläubiger.
Amen.
Halleluja. Gestern hat Pastor Lawrence Su Wen in meinem Auftrag angerufen und noch einmal nach der Geschichte gefragt. Sie sagte, ja, das ist alles genauso passiert. Und dann sagte sie noch, sagt der Gemeinde auch, dass ich jetzt eine wunderbare Tochter habe. Sie hat vor kurzem ein Baby bekommen.
Halleluja!
Und vielleicht sitzt sie in diesem Gottesdienst oder in einem der anderen Gottesdienste.
Amen.
Wir hatten das Abendmahl nicht aus Aberglauben gefeiert. Feiern Sie es nicht nur, weil Sie jetzt dieses Zeugnis gehört haben. Das ist nicht der richtige Grund. Sonst ist es wie bei dem Apostel Paulus. Wenn er durch die Städte ging, sprachen die unreinen Geister aus den Leuten und schrien und kamen heraus. Einige Menschen sahen die Macht, in der Paulus wirkte. Das waren die Söhne Skevas. Man kannte sie als die Söhne eines Mannes namens Skeva. Sie gingen zu einem Menschen, der von Dämonen besessen war, und sagten, komm heraus im Namen dieses Jesus, den Paulus verkündigt. Sie hatten keine persönliche Offenbarung. Und die Dämonen antworteten. Ich habe übrigens auch schon Dämonen getroffen. Ich habe zusammen mit Pastor Henry Dämonen ausgetrieben, nicht wahr? Es war eine Frau, aber wir hörten die Stimme eines Mannes. Erinnerst du dich? Aus der Frau sprach eine Männerstimme zu Pastor Henry und mir. Ich sagte, kümmere du dich darum, und rannte weg. Das weiß ich noch, es ist ein paar Jahre her. Aber ich bin zurückgekommen, um Pastor Henry zu helfen. Es war eine Männerstimme. Ich weiß also, dass Dämonen antworten können. Die sieben Söhne Skevas befahlen also dem Teufel in dem Menschen, komm heraus, im Namen des Jesus, den Paulus verkündigt. Aber der Dämon sagte, Jesus kenne ich. Und von Paulus habe ich gehört. Aber wer seid ihr? Und dann sprang der Dämon heraus, riss ihnen die Kleider herunter und jagte sie nackt davon. Zerriss ihre Kleider, dass sie nackt waren. Ich will Ihnen etwas sagen. Der Teufel weiß, wenn Sie wissen, dass Sie wissen, dass Sie es wissen. Deswegen dürfen wir das Abendmahl nicht nur feiern, weil wir ein gutes Zeugnis gehört haben. Es schadet ja nicht, es zu probieren. Entschuldigung. Der Tod von Jesus ist nicht zum Probieren da. Entweder glauben Sie oder Sie glauben nicht. Dann probieren Sie es aber auch nicht. Probieren ist eine Beleidigung.
Okay, do you so and so?
Willst du so und so diesen Mann zu deinem angetrauten Ehemann nehmen? Ich probier's. Gehen Sie glaubend in eine Ehe. Werden Sie also nicht abergläubisch. Aber kommen Sie auch nicht auf die Idee, es zu probieren. Letzte Woche, vor ein paar Tagen, war mein Onkel hier. Er saß im zweiten Gottesdienst, hier links in der zweiten Reihe. Er kam mit meiner Mutter. Er ist ihr Bruder, mein Onkel. Und vor ein paar Tagen rief er mich an. Wir telefonierten also miteinander. Vor ein paar Wochen hatte man bei ihm Krebs im Hals festgestellt. Es war ein großer Tumor. Sie nahmen eine Biopsie davon und stellten fest, dass es Krebs war. Also schickten sie ihn zu einer genaueren Untersuchung. Das waren seine Worte, eine genauere Untersuchung, die ihn ein paar hundert Dollar kostete. Es war ein sehr modernes Verfahren, bei dem Sie alles genau anschauen und überprüfen können. Er ging also zu dieser Untersuchung und der Pathologe schaute ihn an und sagte, es tut mir leid, Sie haben eine ganz besonders aggressive Form von Krebs. Er breitet sich auf Ihren ganzen Nacken und bis hinter Ihre Zunge aus. Sie empfahlen ihm, sich schnell operieren zu lassen. Er sagte zu mir, als ich hörte, es sei eine aggressive Form von Krebs, verlor ich meine ganze Hoffnung, dass ich weiterleben würde. Sie empfahlen ihm also, sich bald operieren zu lassen. Die Operation fand letzte Woche statt. Er und seine Familie gehören zu dieser Gemeinde. Einige von ihnen kennen vielleicht seine Töchter. Angeline und ihren Mann Malcolm und Marianne und ihren Mann
Luke.
Mein Onkel kommt noch nicht allzu lange, aber seine Töchter sind schon seit Jahren in unserer Gemeinde. Sie kamen vor der Operation zu ihm und sagten zu ihm, komm, wir feiern das Abendmahl, wir wollen beten und Gott glauben. Er sagte, da habe er zum ersten Mal etwas Hoffnung in seinem Herzen gespürt. Und er sagte, ja, wir wollen glauben. Ich glaube, dass Jesus mein Heiler ist. Also feierten sie im Krankenhaus das Abendmahl und glaubten an den Leib von Jesus. Sie unterschieden den Leib und feierten das Abendmahl. Dann fand die Operation statt und die Ärzte holten den Tumor heraus. Aber nicht nur das, sie schabten auch noch etwas aus verdächtigen Bereichen ab, die sie bei der Untersuchung gesehen hatten. Jedenfalls, um es kurz zu machen, er erzählte, dass er letzte Woche wieder bei seinem Arzt war. Und der Arzt schaute ihn an und sagte, okay, es ist nichts. Einfach so. Was meinen Sie damit? Er sagte, keine Spur von Krebs. Mein Onkel dachte, vielleicht haben Sie den ganzen Krebs, den ganzen Tumor entfernt. Aber nein, der Arzt sagte, Sie hätten eine Biopsie an dem Tumor durchgeführt und keine Spur von Krebs daran gefunden, geschweige denn aggressiven Krebs.
Let alone aggressive cancer.
Und mein Onkel sagte, warten Sie, wollen Sie mir sagen, dass Sie den ganzen Krebs entfernt haben? Nein, nein, das ganze Ding ist gar kein Krebs. Aber der Pathologe hat gesagt, ja, ja, ich weiß auch nicht, das gibt es manchmal.
Halleluja!
Preis den Namen Jesus! Er saß im zweiten Gottesdienst, dort unten mit meiner Mutter und war ganz in Tränen aufgelöst. Und er konnte ganz normal sprechen, ohne dass seine Stimme heiser gewesen wäre oder so etwas.
Amen. Amen.
Ich muss Ihnen noch etwas von ihm sagen. Er hat mir aufgetragen, Ihnen allen das zu sagen. Sag Ihnen, ich fragte was? Sag Ihnen, glaubt. Glaubt an Gott. Also glaubt. Glaubt an Gott.
Amen.
Bei Gott sind alle Dinge möglich. Halleluja. Preist den Namen von Jesus. Freunde, ich sage Ihnen, es ist erstaunlich, was Gott in unserer Gemeinde tut. Es gibt so viele Zeugnisse. Wenn wir Ihr Zeugnis nicht vorlesen, liegt das daran, dass wir es nicht schaffen, auf alle einzugehen. Außerdem wollen wir versuchen, den Gottesdienst nicht allzu sehr auszudehnen. Manchmal kommen wir einfach nicht dazu, alle Zeugnisse vorzulesen. Aber schicken Sie sie trotzdem, denn sie sind eine großartige Ermutigung. Als Pastoren und in den Hauskreisen lesen wir sie immer wieder. Schreiben Sie uns Ihr Zeugnis, denn es verherrlicht Jesus Christus. Heute feiern wir das Abendmahl nach der Predigt, wenn der Glaube da ist. Glaube kommt durch das Hören und Hören aus dem Wort Gottes. Amen. In Johannes 6 hatte Jesus am Abend vorher 5 Brote und 2 Fische vermehrt, um damit über 5000 hungrige Männer satt zu machen, Frauen und Kinder nicht mitgezählt. 5000 Männer plus die Frauen und Kinder, also vielleicht 15.000 Menschen. Und 12 Körbe blieben übrig. Danach wollten sie ihn zum König machen. Aber Jesus wusste, dass sie das nicht wollten, weil sie erkannt hatten, wer er ist, sondern nur, weil sie volle Bäuche hatten und dachten, das wollen wir für immer. Machen wir ihn zum König. Also lehnte Jesus das Angebot ab. Er ging auf einen Berg, um zu beten, und schickte die Jünger voraus über den See Genezareth. Wenn sie nach Israel fahren, werden sie den Berg sehen, auf dem er war, den Berg Arbel. Von dort sieht man über den ganzen See Genezareth eine wunderschöne Aussicht. Er schickte seine Jünger voraus über den See. Und in der Nacht, als sie gerade mitten auf dem See waren, kam ein Sturm auf. Ich war schon auf dem Berg und habe gesehen, wie ein Sturm aufkommt. Ihr habt's auch gesehen, stimmt's? In der Bibel steht, dass der See aufgewühlt wurde durch den starken Wind. Der Berg bildet einen Kanal, durch den die Luft strömt. Und wenn sie von dieser Seite auf den See trifft und man schon nahe am Ufer ist, aber der Wind einem entgegenkommt, treibt er das Boot wieder auf die Mitte des Sees hinaus. Das ist sehr gefährlich. Jesus sah das und ging hinunter zum See, wo sie waren. Und als er zu ihnen ins Boot stieg, herrschte vollkommene Stille. Am nächsten Morgen kamen die Leute wieder, die am Tag zuvor das Essen bekommen hatten. Sie hatten am Abend vorher gesehen, dass die Jünger mit einem Boot weggefahren waren. Und nun fanden sie Jesus nirgends mehr, also fragten sie sich, wie er auf die andere Seite gekommen war. Sie entdeckten ihn in einer Stadt namens Kapernaum. Wer von ihnen war schon einmal da? Erinnern Sie sich an die weiße Marmorsynagoge, die noch dort steht? Es ist wahrscheinlich das einzige Haus, in dem Jesus ein- und ausgegangen ist und in dem er gepredigt hat, das heute noch steht, in Kapernaum. Gott hat dafür gesorgt, dass sie stehen bleibt, weil sie von dem Hauptmann erbaut wurde, der einen großen Glauben hatte. Dort predigte Jesus dies in Johannes 6. Danach wollten sie ihn zum König machen. Sie kamen zu ihm und sagten, gib uns dieses Brot. Jesus sagte, ich bin das Brot des Lebens. Und dann sagte er, eure Väter haben das Manna gegessen in der Wüste und sind gestorben. Dies ist das Brot, das aus dem Himmel herabkommt, damit wer davon isst, nicht stirbt. Ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, so wird er leben in Ewigkeit. Das Brot aber, das ich geben werde, ist mein Fleisch. Das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch, das ich geben werde für das Leben der Welt. Das griechische Wort, das hier für Leben der Welt steht, ist Zoe. Wenn Sie eine Freundin haben, die Zoe heißt, dann ist das das griechische Wort für Leben. Amen. Das Brot aber, das ich geben werde, ist mein Fleisch, das ich geben werde für das Zoe der Welt. Jetzt schauen Sie her. Ich weiß, dass einige von Ihnen das Gleiche denken. Was Sie gerade denken, dachten auch die Juden. Letzte Zeile, wie kann dieser uns sein Fleisch zu essen geben? Aha, habe ich Sie erwischt? Dazu kommen wir gleich. Jesus sagte, das Brot, das ich gebe, ist mein Fleisch, das ich geben werde für die Menschheit, Kosmos, die Welt und ihr Zoe, für das Zoe der Menschheit. Eine Frage, was ist Zoe? Geht es hier um das ewige Leben? Immer wenn in der Bibel von ewigem Leben die Rede ist, steht da auf Griechisch Zoe Aionos. Aionos bedeutet ewig, Zoe heißt Leben. Aber Zoe allein heißt physisches Leben. Wissen Sie, was die Septuaginta ist? Das ist die griechische Übersetzung des Alten Testaments. Das Alte Testament ist auf Hebräisch geschrieben, aber es gab eine griechische Übersetzung davon. Sie wird oft von Jesus und Paulus zitiert. Und in dieser griechischen Übersetzung steht in 1. Mose, als Gott den Menschen schuf, blies er ihm den Odem des Zoe in die Nase. Den Odem des Lebens. Wir nennen Adams Frau zwar Eva, was von dem hebräischen Wort Hava kommt, das Leben bedeutet. Hava, Leben. Aber haben Sie gewusst, dass in der griechischen Übersetzung des Alten Testaments Adam seine Frau Zoe nennt?
Zoe.
Man kann also sagen, dass die erste Frau Zoe hieß.
Amen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass diese Predigt dich gesegnet hat. Weitere Inhalte von Joseph Prince findest du auf unserer Website newcreationtv.org/de. Wir wünschen dir Gottes Segen und Gunst und beten, dass du seine Liebe erfährst.